Pescard ist ein ungefähr jährlich erscheinendes Popkultur-Anthologie-Magazin-Projekt, was immer mit einem Oberthema sich beschäftigt und seit 1995 in dieser Form erscheint. Wir sind jetzt bei der 26. Ausgabe angekommen. Und dieses Oberthema, was sehr breit gefächert ist, meistens irgendwie so eine Mischung aus gesellschaftspolitischem aktuellen Thema plus Popkulturbezug. Also es reicht dann von gesellschaftlichem Regress bis hin zu Sex und Pop oder auch einfach nur klassischen Pop-Themen wie Pop und Destruktion oder Pop-Texten. Das wird dann von unterschiedlichsten Autorinnen und Autoren auf unterschiedlichste Weise untersucht, das Oberthema, von allen Seiten versucht zu beleuchten, um am Ende meistens mit mehr Fragen anzukommen als mit Antworten. Aber das ist ja auch irgendwie ein ganz gutes Ergebnis, wenn man einfach mal sozusagen als Pop-Projekt oder als Pop-Zeitschriftenprojekt einfach mal Fragen aufwirft. Und das versuchen wir jetzt auch mit der aktuellen Utopienummer, mit der Frage nämlich, was ist das denn noch? Gibt es das noch, das, was mal irgendwie als Pop-Utopie irgendwie im Raum gestanden hat?
Ich habe das Gefühl, es gibt eine Tendenz in den Beiträgen und die ist eher so, dass die Fähigkeit eines utopischen Bewusstseins oder überhaupt die Fähigkeit, sich vorzustellen, dass es anders sein könnte, eher verschwunden ist, dass man vereidigt ist auf die Welt, wie sie ist. Es gibt auch einen Theoretiker, der, sagen wir mal, sehr nahe der Pescard ist, Mark Fisher, der in den letzten Jahren, bevor er verstorben ist, immer wieder beschrieben hat, dass es so ein Bewusstsein gar nicht mehr gibt, was so eine Alternativlosigkeit begründet das darin, dass die kapitalistische Produktionsweise immer in der Lage war bisher, sich auf das Widerständige, auf das Neue einzulassen und sich das einzuverleiben. Warum widmet ihr euch nun der Utopie?
Ja, was du gerade beschrieben hast, ist natürlich so gewissermaßen auch die Tragik von Pop vielleicht, ne? Dass Pop ja mal so ein Vorschein auf was Besseres gewesen sein könnte, was vielleicht nicht so wirklich greifbar war, aber was trotzdem irgendwie so ein Soundtrack zumindest zu einer Art von besseren Welt gewesen sein könnte. Zumindest in bestimmten historischen Momenten. A. Schneider beschreibt das in seinem Text, dass zum Beispiel für die deutsche Nachkriegsgesellschaft dieses Pop-Versprechen, ne, dass in Pop sozusagen dieser Vorschein einer irgendwie auch Befreiung von so einer Idee von Kollektivgedanken und der Blick sozusagen, die Lust, sich auf etwas Fremdes einzulassen, drin gesteckt hat. Und dass das damals total wichtig war für die Generation, um sozusagen auch irgendwie sich von dieser Nazi-Eltern-Generation tatsächlich irgendwie zu befreien. Dass natürlich dieses Widerständige, was in Pop drin gesteckt hat und was ja auch Mark Fisher immer wieder in seinen Texten beschrieben hat, sozusagen, dass dieses Widerständige einverleibt wird und dieses Spektakel sozusagen zu einem reinen Spektakel wird und dadurch natürlich auch das Widerständige verpufft. Was wir uns eben gefragt haben, ist, ob trotz all dieser dystopischen Gegenwartsbeschreibung, die dann ja auch mit zu tun hat, über die Jahrzehnte sich entwickelnden Austreiben von Utopie aus dem Pop, ob nicht trotzdem unten drunter noch irgendwie was nachwirkt oder weiterwirkt. Dabei blicken wir natürlich erstmal auch zurück. Ne? Es gibt auch viele Texte, die sozusagen historisch sich mit Utopien in verschiedenen popkulturellen Genres, in bestimmten Zeitfenstern irgendwie beschäftigen. Aber wir gucken auch so ein bisschen auf die Gegenwart und die Frage danach, wo finden wir denn vielleicht noch zumindest Restformen oder Schwundformen von Utopien im Pop. Dass sozusagen die Utopien als Idee verschwunden sind, hat natürlich viele Ursachen, die können wir auch im Heft nicht alle sozusagen in Gänze ausbreiten, aber zum Beispiel Mark Fischers Diagnosen sind natürlich sehr wichtig und waren auch für die Testkarte immer sehr wichtig. Deswegen sind wir auch sehr froh, dass von ihm sozusagen aus seinem nachlassenden Text zu dem Thema letztendlich enthalten ist, der sich eben genau mit dieser Frage beschäftigt, ne, mit dem sozusagen von ihm geprägten Begriff kapitalistischen Realismus, inwieweit er dazu beigetragen hat, auch sozusagen der Popkultur Utopien auszutreiben.
Im Editorial heißt es auch, dass der Begriff der Utopie heute weitgehend ruiniert sei. Und du hast jetzt so ein bisschen etwas angesprochen, was schnell auch zu so einer Verklärung der Vergangenheit führt. Also so eine Idee, es hat mal eine Verbindung gegeben zwischen einem fortschrittlichen sozialen, einer sozialen Energie und dem Gefühl, dass diese sich auch in der Musik ausdrücken kann oder sich auch in der Musik in neue Gebiete aufmachen kann. Gibt es denn aus deiner Sicht heute noch so eine Verbindung zwischen gesellschaftlicher Utopie, ne, zwangfreies Leben, Leben ohne Angst und zum Beispiel musikalischen Neuerungen?
Also das ist natürlich was, wo wir auch so ein bisschen nachgesucht haben. Also die Frage, welche musikalischen Formen oder Ansätze gibt es, die Utopie wieder zurückzuerobern? Ich glaube, die am meisten sozusagen herangezogene Person im aktuellen Heft ist tatsächlich dann Björk, die aus ihrem letzten Album, was ja auch Utopia versucht hat, sozusagen so eine Art von gegenwärtiger Utopie zu beschreiben, wo sie versucht, sowohl musikalisch als auch in den Videos, als auch textlich so eine Art feministische Zukunftsvision zu entwickeln, in der interessanterweise sozusagen anders als in anderen feministischen Naturentwürfen, wo sozusagen so eine Naturverklärung auch stattgefunden hat, die versucht, sowas wie Technik und Natur irgendwie miteinander in Einklang zu bringen und zu versöhnen und daraus eine neue Form von Utopie zu entwickeln. Also wo so ein gewisser Konsens auch von verschiedenen Autorinnen und Autoren im Heft sozusagen gelegen hat, dass das durchaus einer der interessantesten gegenwärtigen Entwürfe im Pop war, sozusagen Utopien irgendwie zurückzuholen, weil dieser Begriff tatsächlich ja völlig aufgeweicht ist. Ne? Also es gibt einen Artikel im Buch von Alexander Neupert-Doppler, der sich damit beschäftigt, wo überall in der Gegenwart dieser Utopiebegriff aufpoppt und sozusagen eine Art Literaturübersicht. Und es ist tatsächlich erstaunlich, was in den letzten 10 Jahren an Utopie sozusagen Entwürfen, die aber dann letztendlich nicht viel mit dem zu tun hatten, was mal sozusagen auch dahinter gesteckt hat, irgendwie aufgepoppt ist. Da geht es dann um Ökobauernhöfe als Utopie und um alles Mögliche. Und selbst Thilo Sarrazin hat sozusagen, taucht darin auf, der eine große Utopie hat, nämlich keine Utopien mehr zu haben, weil er sagt, Utopien sind gefährlich. Das Streben nach etwas anderem ist gefährlich. Und das ist natürlich auch mit ein Grund für diese sozusagen dystopische Beschreibung von Mark Fisher der Gegenwart, dass sozusagen diese ganzen Utopien auch durch solche Ansagen, ne, dass einzig die Mitte, die gesellschaftliche Mitte sozusagen die noch relevant sein kann und dass sozusagen alles, was sozusagen da irgendwie Richtung etwas Besserem strebt, dann auch als irgendwie gefährlich angesehen wird von einer gesellschaftlichen Mehrheit vielleicht. All das hat natürlich dazu beigetragen, dass diese Utopien verschwunden sind. Und dass es dann, wenn man dann froh ist, irgendwelche Aspekte wie bei Björk zu finden, die versucht, irgendwie nochmal das neu zu denken und diesen Aspekt der Technik irgendwie mit der Natur zu versöhnen und irgendwie daraus neue, in dem Fall feministische Utopien zu entwickeln.
Ihr macht das in der neuen Ausgabe, die gerade erschienen ist, neue Ausgabe der Testcard zum Thema Utopie. Das Ganze auf 300, ich glaube knapp 340 Seiten sind es. Und es gibt auch einige, nennen wir es mal Hinweise, auf Platten, die sich auch beschäftigen mit dem Thema Utopie. Eine der letzten, zum Beispiel vor knapp 5 Jahren, erschienen von Japanik unter dem Titel Libertatia. Da heißt es, ein Entwurf für die Zukunft. Es geht um Empowerment und Emanzipation. Andreas Spechtel gehört zur Band, ist der Sänger der Band und ich hatte ihn mal gefragt, wie kam es denn eigentlich dazu, diese Platte zu machen?
Also da wurde sich ganz viel mit so verschiedenen Utopiegedanken und so beschäftigt und was das Schöne ist oder wo ich sagen würde, wo es am ersten auf der Platte um Utopiegedanken geht, ist einfach die Beschäftigung damit und dass man einfach wieder sagen kann, wir wollen so wohin denken in ein absolutes Außen, was einfach auf keinen Fall im Hier und Jetzt so funktionieren kann. Das ist ja das Schöne an dem utopischen Denken, dass es sich wirklich jenseits denkt und sagt, ich verneine das Hier und Jetzt und ich sage auch nicht, das ist irgendwas verbesserbar, sondern ich denke mich eben hier in diesem Nichtort, wie es ja eigentlich so heißt und so. Und ich finde diesen Wunsch und dieses Begehren, sich dahin zu denken, das war, glaube ich, für uns das Wichtige auf der Platte. Und viel weniger, was ja auch immer, finde ich, das Schwierige und das Gefährliche an diesen ganzen klassischen Utopien ist, als so eine jetzt wirklich auszuformulieren mit all ihren Regeln und so. Weil das muss man ja schon sagen, so die Utopien, die man kennt, angefangen von der Namensgebenden und dem liegt ja dann schon wieder ein wahnsinniges Regelwerk zugrunde, wo man sagen muss, hier hat sich meistens irgendein Mann die beste aller Welten für den Rest der Menschheit ausgedacht und quasi, wenn das dann mal verwirklicht werden würde, liegt dem Ganzen eigentlich schon wieder was ziemlich Totalitäres zugrunde und das ist auch etwas, wo wir sagen, okay, aufgepasst. Hier geht es irgendwie um einen Wunsch, sich irgendwo jenseits von einem gewissen System zu denken und so. Und das finden wir ist auch etwas, das dieser Zeit vielleicht so ein bisschen ja verlustig gegangen ist oder so. Und wofür wir so plädieren und wo wir auch das Libertation fast als einen Aufruf verstehen, zu sagen, traut euch doch wieder Utopien zu und nicht Libertation ist unsere Utopie.
Sagt Andreas Spechtel, das kann man vielleicht so einfach nutzen, dass man diverse Platten, zum Beispiel die von Japanik, auflegt, währenddessen man die neue Testcard zur Hand nimmt. Am Telefon ist noch Jonas Engelmann, einer der Herausgeber der Testcard. Es gibt eine Sache, die mir beim Lesen oder erstmal beim Durchblättern ins Auge gestochen ist und das ist öfter schon gewesen bei der Testcard. Das zieht so ein bisschen auf die Produktionsbedingungen des Heftes. Es gibt zum Beispiel ein Interview mit Dietrich Dietrichsen, da geht es ums Verhältnis von Pop und Tropikalismo. Und da wird auf Brasilien geschaut. Und das Gespräch, was dann abgedruckt wurde, ist Anfang 2018 geführt worden, ungefähr Anfang 2018, also vor der Wahl Bolsonaros. Und ich hatte dann beim Lesen das Gefühl, naja, eigentlich bräuchte es da jetzt nochmal ein neues Gespräch, weil sich da schon wieder viel verschoben hat, sprich evangelikale, faschistische Tendenzen sich nochmal dramatisch verschärft haben. Beim Blick, wie das entsteht, diese Testcard, sprich ehrenamtlich, ist es ein unregelmäßiges Erscheinen. Wie laufen da die Diskussionen in der Redaktion, ob man da vielleicht auch was anderes gestalten könnte, online vielleicht vorher zu veröffentlichen? Wie sieht es da aus in der Testcard-Redaktion?
Die Testcard-Redaktion ist natürlich in ihren Arbeitsweisen sehr eingefahren und sowas wie eine Online-Redaktion, die dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Blog oder irgendwas noch zusätzlich bedient, das kriegen wir, glaube ich, würden wir tatsächlich auch einfach logistisch und vom Arbeitsaufwand einfach nicht hinbekommen, weil es tatsächlich, das hast du eben auch beschrieben, ein Projekt ist, wo nicht keiner irgendwie Geld mit verdient und wo alle irgendwie Zeit, die sie eigentlich gar nicht haben, reinstecken müssen. Und deswegen auch die langen Entstehungszeiten und deswegen entstehen natürlich auch solche Situationen wie das Interview, das sozusagen vor einer historischen Zäsur sozusagen geführt wurde. Was aber vielleicht ja auch nicht uninteressant ist, sozusagen das als Dokument dann auch zu sehen, weil die Testcard ja auch so ein bisschen so funktioniert, dass sie so ein bisschen vielleicht dann doch der schnelllebigen Popkultur irgendwie auch dann doch als ein haptisches Produkt irgendwie entgegensteht und tatsächlich ja auch die ersten Testcards immer noch funktionieren, als teilweise zwar ein bisschen aus der Zeit gefallen wirken, aber trotzdem sozusagen irgendwie ja wichtig sind, um auch bestimmte historische Situationen vielleicht in der Popkultur zu verstehen. Und deswegen finde ich es eigentlich so dramatisch, wenn sowas dann passiert, ne? Wenn man sozusagen sich darüber bewusst ist. Und wer weiß, ob ich im nächsten Heft dann sozusagen angelehnt daran dann irgendwie vielleicht die Fortsetzung des Gesprächs stattfindet oder sowas, ne? Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Was wir versuchen, und das machen wir jetzt ja schon seit ein paar Jahren, ist, zwischen den Erscheinungsterminen der Testcard sozusagen kleinere Formate, aber auch in gedruckter Form dazwischen zu schalten, nämlich diese Zwergobstbände, wovon jetzt ja glaube ich schon 8 oder 9 erschienen sind, die sich sozusagen in langen Essays mit einzelnen popkulturellen Facetten beschäftigen und dadurch auch vielleicht ein bisschen schneller sozusagen auch reagieren können auf bestimmte Entwicklungen. Aber das ist auch was, was wir sozusagen so nebenbei irgendwie stemmen müssen. Und es bleibt schwierig und vielleicht bleibt die Testcard deswegen auch immer eine irgendwie, dann doch auch ein utopischer Ort, der sich nie verwirklicht, weil am Ende doch alles nicht ganz so klappt, vielleicht wie man es gerne hätte. Aber man dann trotzdem froh ist, wenn sich zumindest dieser Vorschein einer Utopie irgendwann dann in der eigenen Hand materialisiert und man es dann durchblättern kann.
Die Reihe Zwergobst, die ich an dieser Stelle gerne auch empfehlen möchte, wäre auch doof, jetzt was anderes zu sagen, aber tatsächlich empfehlen möchte, die, wenn ich mich recht erinnere, auch eine Überschrift aus der Minima Moralias Adornos quasi entnommen ist. Ihr habt nun 26 Ausgaben gemacht für die Testcard, genau. Die aktuelle, wie gesagt, gerade erschienen, Utopie. Davor ging es um Kritik, alles Mögliche wurde kritisiert, was so mit Gegenwart zu tun hatte und das auf auch knapp 400 Seiten gebracht wurde. Davor gab es Digitalisierung als Thema, Fleisch auch ein Thema der Ausgaben zuvor. Du hast schon so ein bisschen angedeutet, vielleicht gibt es da mal eine Fortsetzung eines Interviews, aber gibt es schon Ideen für die kommenden oder kommende Ausgabe?
Sind wir leider noch nicht so weit. Also bisher ist es fast immer so, dass wenn das Heft erschienen ist, dass wir tatsächlich schon die Idee für das nächste hatten. Jetzt haben wir es tatsächlich dieses Jahr noch nicht geschafft, uns als Redaktion zu treffen, was hoffentlich bald stattfinden wird und dann wird es darum gehen, in welchen Themen es weitergeht. Wir wissen nur, dass es weitergeht und dass die Redaktion jetzt so im Moment, wie sie aufgestellt ist, auch ganz gut funktioniert. Die Testcard einfach stoisch auch in den nächsten Jahren ungefähr einmal im Jahr, wobei die Jahre manchmal auf Monate haben, bei uns erscheinen wird.